Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Die Giants werden wohl nie wieder ein Spiel gewinnen. Die Red Sox verlieren mal ein Spiel, die gewinnen mal ein Spiel. Shohei Ohtani hat sein ERA noch weiter nach unten gezaubert. Jacob Mizorowski wirft nach wie vor über 120 Meilen. Und die Tampa Bay Rays sind momentan nicht so gut drauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Axel guckt sich im Moment ganz alte Gebäude an, irgendwo in Italien. Schöne Grüße in den Urlaub. Der kann uns heute leider nicht beistehen. Ich nehme aus Paris auf, du aus Hamburg. Wird heute vielleicht nicht die allerlängste Ausgabe von Just Baseball, aber wir wollen natürlich unsere Pflicht erfüllen, hier diesen Podcast zu machen. Eine Woche Pause haben wir letzte Woche gemacht. Florian, wie geht's dir?
Also der Urlaub tat gut. Wenig Baseball geguckt, deswegen tat er noch besser. Und ich finde es halt schade, weil jetzt bei dem Team, was ich ganz aktiv verfolge, der Shortstop auf die Injured List ist, also die Pirates gerade das Problem haben, dass Connor Griffin verletzt ist. Deswegen, das ist halt das Team, was ich jetzt gucke, schon von Anfang an der Saison. Mhm. Ich bin ja Pirates-Fan durch und durch.
Mhm. Ist Tony Vitello auf dem Hot Seat?
Darf er nicht sein. Das, was da jetzt passiert, ist ja nicht auf seinem Mist gewachsen, um es mal so zu sagen. Aber natürlich steht alles, was er tut, unter Beobachtung. Alleine, wenn du überlegst, dass letzte Woche ein Prospect aus der Double-A hochgezogen wurde, weil der einen 400er Schlagdurchschnitt hat. Also nicht nur deswegen, aber auch unter anderem. Das wirkt alles sehr aktionistisch und nicht geplant, und jetzt wurde der Third-Base-Coach auf eine andere Position versetzt und ein Third-Base-Coach von den ehemaligen Houston Astros verpflichtet. Also, aber er sitzt, eigentlich darf er nicht auf dem Hot Seat sitzen. Man wusste, dass man einen unerfahrenen Manager holt, und da muss man das auch meines Erachtens durchziehen, weil die Idee dahinter ja klar ist: junge Spieler entwickeln, das ist seine Stärke vom College, und dann geht man das bitte weiter.
Soll ich auch noch erzählen, wie es mir geht?
Sehr gerne, weil ich ja gerne, ich habe ja nicht viel mitbekommen von den Red Sox, weil es war sehr still die letzte Woche in unserem Just Baseball Channel.
Ja, es war still, weil du im Urlaub warst und weil wir andere Dinge zu tun haben. Ich bin beim Tennis hier in Frankreich, deswegen war es relativ still. Mir geht so lala, was die Red Sox angeht. Was ich ganz gruselig finde, ist, dass die Red Sox in einem Stadion, das so individuelle Ausmaße hat wie der Fenway Park und wo die Boston Red Sox in den letzten Jahrzehnten immer enorm heimstark waren, von 30 Spielen jetzt 10 gewonnen haben. Letzte Nacht gegen wen haben sie denn gespielt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Haben sie auf jeden Fall. Ist auch völlig unwichtig. Letzte Nacht haben sie ihren 10. Heimsieg geholt. 8-1 haben sie gewonnen. Letzte Nacht, das weiß ich noch, das Ergebnis. Gegen die Baltimore Orioles haben sie gewonnen. Und das war der 10. Heimsieg. Und das kann einfach nicht sein.
Schlechteste Heimbilanz, ne?
Also, ja, oder aber mit Abstand. Heimsiege, ne? Mit Abstand. Wer allerdings jetzt auch dein Herz erobert hat, ist Peyton Tolley.
Ja, aber nur, weil er sich nicht so gut bewegen kann. Und ich ja auch nicht. Ich komme gerade von der Physio, weil mein Rücken kaputt ist. Ja. Und er bewegt sich ähnlich, wenn er hochspringen will, wie ich.
Und er ist mehr als doppelt so jung wie du. Oder halb so alt wie du. So sieht's aus. Mehr als halb so alt. Jedenfalls macht es im Moment keinen großen Spaß, Red Sox-Fan zu sein. Und mal gucken, ob sie in irgendeiner Weise einen Dreh finden. Ich glaube allerdings, ihnen fehlt wirklich nur ein Powerspieler, um die Serie, um die Saison tatsächlich so ein kleines bisschen umzudrehen. Ich höre mich an wie Hawk Harrelson, aber
ja, ich wollte ich gerade vorwerfen, aber 10,5 Spiele weg aus dem Division Race, das ist
aber
schon
nur
mal
3,5 Spiele, was die Wildcards angeht.
Und also, jetzt geht's los, ne? Und genau das ist das, was dieses neue Playoff-Format eben seit Jahren jetzt schon anbietet. Selbst ein Team wie die Red Sox, die gerade nicht sehr gut aussehen, können mit smarten Moves, wenn sie wissen, wo die Fehler sind, ja nochmal angreifen, ne? Und jetzt stell dir vor, du hast nochmal so eine schöne 8-9 Spiele Siegesserie, dann sieht das komplett anders aus, und dann ne, kannst du es richten, weil euer Pitching ist gut und die Defensive ist gut, ne? Es fehlt halt jetzt an der Offensive an einigen Ecken und Enden, und da kannst du ja was tun. Es ist ja nicht so, dass du nichts tun kannst. Und deswegen, ja, es ist schon spannend, dass die Saison der Red Sox, so schlecht sie gerade auch eben ist, noch nicht komplett in die Tonne getreten werden muss.
Ja, Das ist die beste Nachricht an der bisherigen Saison von den Boston Red Sox. Da du aber schon gerade das Playoff-Format angesprochen hast, das Playoff-Format ist dann ja auch immer Teil des Collective Bargaining Agreements. Und dieses Collective Bargaining Agreement für ab nächster Saison wird momentan verhandelt. Und wir haben schon letztes Jahr gesagt, die Saison ist in Gefahr. Die nächste Saison ist in Gefahr. Wir haben 1995 haben wir einen Streik gehabt, einen legendären Spielerstreik. Die 1994er Postseason ist komplett damals ausgefallen. Viele Spiele der 1995er Saison. Die MLB hat damals Jahre gebraucht, um sich von dem Ärger der Fans damals zu erholen. Und jetzt stehen wir vor einer ähnlichen prekären Situation, was die MLB angeht. Die MLB an sich, die Owner, möchten gerne ein Salary Cap drin haben, wie wir es bei den anderen Ligen auch haben. Wir haben kein Salary Cap wirklich in der MLB. Wir haben eine Tax, die ab einer gewissen Salary-Obergrenze dann Steuern auf jeden weiteren Dollar erhebt. Das geben die Teams wie zum Beispiel die Los Angeles Dodgers aber sehr, sehr gerne aus. Und vielleicht war der letzte Nagel in den Sarg für diese Geschichte der Vertrag, den die Dodgers an Kyle Tucker vor dieser Saison gegeben haben. Die MLB hat jetzt einen Vorschlag herausgearbeitet, beziehungsweise der Spielergewerkschaft vorgelegt, dass sie einen Salary Floor und einen Salary Cap haben wollen. Der Salary Floor soll so aussehen, dass 171,2 Millionen Dollar von den Teams ausgegeben werden müssen. Das würde für 12 Teams bedeuten, sie müssten ihre Gehälter anheben, beziehungsweise mehr an ihre Spieler ausgeben. Sie möchten aber auch, die MLB möchte, einen Salary Cap von 245,3 Millionen Dollar haben. Das wäre so ein bisschen höher als momentan dieser Threshold, also diese Grenze ist, bevor du Steuern zahlen musst auf den weiteren Dollar. Das möchten die haben und da müssten dann 8 Clubs, unter anderem die Dodgers und die Mets, müssten ihre Payroll um insgesamt 578 Millionen Dollar dann herunterfahren. Die MLBPA sagt, die Spielergewerkschaft sagt, nee, wenn wir das dieses Jahr schon hätten gehabt hätten, dann wäre den Spielern ein Verdienstausfall von 500 Millionen Dollar ergangen und hätten sie nicht verdient.
Also ein Shohei Ohtani.
Zum Beispiel. Und wenn das dieses Jahr schon drin gewesen wäre. Und die MLB natürlich schreibt sie für, dann auch die Owner hat jetzt auch noch einen Artikel gebracht, dass sie in den letzten 10 Jahren 80% der Teams in der League Championship Series, 85% der Teams in der World Series, 90% der Teams, die eine Championship gewonnen haben, kamen aus einem Top-15-Market. Das einzige Team, was in den letzten 10 Jahren oder 11 Jahren jetzt eine World Series gewonnen hat von einem Small-Market-Team, das waren die Kansas City Royals 2015. Das sind im Moment die Fakten, die vorliegen. Die MLBPA sagt, nee, wollen wir nicht haben. Und da sind die Fronten tatsächlich sehr verhärtet.
Genau, weil keiner hat was gegen Salary Floor, auf keiner Seite, also auf der Seite der MLBPA, glaube ich, hat da niemand was dagegen. Da, glaube ich, ist eher das Problem, dass du die Low- oder Mid-Market-Teams damit reinbekommen musst. Es gab direkt nach dem ersten Angebot der Besitzer, gab es ja so eine Statistik, dass die derzeit 3 führenden Teams in der American League alle unter dem Salary Floor sind. Mhm. Also das heißt, im Zweifel geht es dann ja da nicht darum, gute Mannschaften zusammenzubauen, sondern die Spieler gut zu bezahlen. Denn wenn dein Team unter dem Salary Floor derzeit ist und trotzdem die Division anführt, dann machst du als Club ja schon mal nichts falsch. Mhm. Also ne, sportlich nichts falsch. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Ich fand auch interessant, dass es, wenn du das Hard Cap dann nimmst, dass du eben nur 8 Teams hast, oder 7 waren es dann, glaube ich, oder 7 oder 8, die drüber wären. Ne? Also auch das fand ich schon mal eine gute Aussage, dass wir sind ja nicht weit auseinander. Wir sind jetzt Mets und Dodgers weit auseinander, klar. Es war aber auch mit drin, natürlich gilt das nicht, also Verträge, die jetzt da sind, die gelten natürlich weiter. Also Spielerverträge werden aufgrund des Salary Caps ja jetzt plötzlich nicht reduziert. Du musst eventuell nochmal vielleicht nachverhandeln. Ich weiß jetzt zum Beispiel, also das stand, also ich habe es nirgendwo gelesen, wie viel Deferred Money dann auf das Salary Cap geht. Das habe ich nirgendwo gelesen. Das ist ja so ein bisschen, die Verträge, die in der NFL abgeschlossen werden mit der garantierten und Bonus. Und da jeder Bonus ist ja auch wieder nur zum Teil im Salary Cap. Das habe ich nicht mit drin, das habe ich nicht gesehen, dass da was ist. Und was tatsächlich auch noch das zweite riesengroße Diskussionsthema ist, ist ja der Revenue Split. Also heißt, im Moment stehen wir bei, ich glaube, 49,51, also knapp bei 50,50. Das heißt, 50% der Einnahmen gehen an die Spieler und 50% an die Besitzer. Jetzt soll es aber, wie in der NBA, dann ein Holdback, also Money Escrow Dispute haben sie es genannt, also Geld, was erst einmal zurückgehalten wird, um dann am Ende der Saison oder am Ende der jeweiligen Geschäftsjahre zu gucken, haben die Franchises alle Geld verdient. Wenn wir Geld verdient haben, wird dieses zurückgehaltene Geld ausgeschüttet. Haben wir kein Geld verdient, dann wird es halt verteilt auf die Teams, dass die da nicht, ja, pleite gehen, ist jetzt Quatsch, ja, aber dass sie da eben entsprechend Ausgleich für bekommen. Was heute ja enthalten ist, wenn du Luxury Tax bezahlst, das wird ja verteilt an die Teams, die das eben nicht bezahlen. Also so ein bisschen genau. Dieses. Und da war auch eben dieses, hey, würde das jetzt passieren in dieser Saison, dann würde Geld eben nicht zurückbezahlt werden. In dem Zusammenhang, es gibt nur ein einziges Team in der MLB, was seine Geschäftsabschlüsse veröffentlichen muss, weil es Public Trust ist. Das sind die Atlanta Braves. Mhm. Und die haben letztes oder vorletztes Jahr war der letzte Geschäftsabschluss, den ich gesehen habe, haben sie $14 Millionen Minus gemacht. Mhm. So, und wir kommen alle aus Unternehmen, wir wissen, wie solche Bilanzen funktionieren. Du versuchst ja nicht so viel Geld zu verdienen, damit du nicht so viel Steuern zahlst. Also kannst du eben sehr viel Bilanz Arithmetik anwenden, weil nicht Manipulation, sondern legal kannst du deine Bilanz ja so erstellen, dass du nicht so viel Geld eingenommen hast, wie du eigentlich gedacht hast, und bums, würde Geld zurückgehalten werden. Also auch da finde ich die Argumentation der MLBPA gar nicht doof, na, weil auf welcher Basis reden wir denn, wann ist ein Team erfolgreich? So, ne? Wir hatten das vor 5 Jahren, als die Pirates die niedrigste oder eine sehr niedrige Payroll hatten und gesagt haben, ja, das müssen wir ja machen, weil wir ja kein Geld verdienen, und sich hinterher rausgestellt hat, die haben Geld verdient in der Saison. So, und das da bin ich dabei. Dass die MLBPA ein Salary Cap in der Höhe erstmal ablehnen muss, ist deren Aufgabe. Punkt. Mhm. Ich glaube aber, da kann man sich treffen. Ich glaube, beim Salary Cap kann man sich treffen. Weil im Zweifel hebst du ja für alle das Geld an. Du hast den Salary Floor, das heißt, die Teams geben mehr aus, dann hebst du an. Du hast halt dann die Ausnahmespieler, die eventuell davon betroffen sind und keine 60 Millionen Kyle Tucker Money mehr kriegen. Guck dir seine Leistung dieses Jahr an, das ist komplett überbezahlt. Und vielleicht fällt sowas dann weg, dann kriegt er nur noch 35 Millionen. Davon wird er sich auch ein Steak am Tag kaufen können. Aber das, also ich glaube, dass das Salary Cap, da kann ich drüber, ich glaube, da gibt es Verhandlungsmöglichkeit bei diesem Revenue Split, glaube ich, wird sich's eher treffen. Und auch so ein bisschen dieses Thema, wie geht's mit den Medienrechten weiter? Was ja dann noch ein weiteres Thema, was damit reinspielt.
Wir müssen ja erstmal zusehen, dass wir die Saison 2027 an den Start bekommen. Und wenn du einer Partei sagst, die bislang nichts in irgendeiner Weise einschränken musste, so wie die Spielervereinigung, die bislang quasi alles bekommen hat, was sie möchte. Es gab keinen Salary Cap, sie haben Gehälter in astronomischer Höhe verhandeln können. Wenn du denen sagst, ihr braucht jetzt eine kleine Einschränkung und sei es dann auch nur Salary Floor, dass man sagt, okay, wir kommen euch entgegen, die Teams müssen mehr Geld ausgeben. Ich glaube trotzdem, dass das nach wie vor der heikelste Punkt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Weise einen Punkt gibt von den anderen Punkten, wo man sagt, da kommen wir nicht zusammen. Das glaube ich sehr. Ich glaube, dieser Punkt, dieser Salary Floor und Salary Cap, wird der ganz, ganz große und entscheidende Punkt sein. Und wenn die MLBPA, die auch feststellen muss momentan, dass sie, dass der Baseballsport an sich momentan großartig dasteht, dass er der NBA, auch wenn die NBA im Moment Finals hat, die man sich nur hätte erträumen können oder niemals hätte erträumen können, trotzdem eine Saison hatte, die wirklich langweilig war, wo sie ihr so ein bisschen Anteile abgeknapst hat. Junge Leute interessieren sich wieder für Baseball. Das darf man nicht gefährden. Und das ist der ganz große Punkt. Und da muss die MLBPA, wird dort Einbußen hinnehmen müssen. Sie werden bis zum Ende knallhart verhandeln, das glaube ich schon. Sie werden niemals in irgendeiner Weise sagen, gut, dann machen wir es halt jetzt, damit wir unsere Ruhe haben, sondern es wird knallhart verhandelt werden. Aber es muss am Ende eine Einigung hergestellt werden, weil wenn das jetzt in einem Streik endet, wenn das jetzt in einem Ausschluss der Spieler endet, dann glaube ich, ist dieser gesamte Vorteil, den die MLB hatte, den der Baseballsport hatte, dieses Momentum, was sie aufgenommen hat, ist schlagartig vorbei.
Und du kannst es ja auch eben schwer den Fans dann erklären, finde ich. Also
klar.
Also ich kann verstehen, dass das Minimum, wenn das Minimum jetzt auf einem, nein, andersherum, wenn die Minor League-Spieler streiken, weil sie zu wenig Kohle kriegen, ich glaube, da ist jeder Mensch auf diesem Planeten bereit zu sagen, ja, das stimmt, weil die arbeiten ja teilweise unter Mindestlohn. Na, also arbeiten in Anführungsstrichen, die sind während der Wintertage nicht versichert, kriegen kein Gehalt. Ich glaube, da hast du die Mehrheit der Bevölkerung und der Fans auf deiner Seite als Player Association. Aber eben zu erklären oder darzustellen, dass die Dodgers 7-mal mehr ausgeben in 2025 als die Marlins. 7-mal mehr, dann ist ja Geld da in diesem Sport und es muss dann vielleicht nur anders aufgeteilt werden. Wenn du aber auch sagst, naja, die Marlins hocken halt eben 100 Millionen unter dem dann jetzt vielleicht vereinbarten Salary Floor. Auch da kannst du ja dann wieder Argumente finden. Was am schlimmsten ist, finde ich dann von der MLBPA, sind diese, ja, aber dann sind die Verträge ja nicht mehr garantiert. So, ja, das stimmt, da hast du recht. Na, weil das jetzt ist es so, Bobby Bonilla kriegt immer noch Geld. Das war nicht seine Schuld, das kommt ja noch dazu. Das war nicht die Schuld von Bobby Bonilla, sondern das war die Schuld der New York Mets. Shohei Ohtani wird, wenn er nicht mehr spielt, auch noch Geld bekommen. Auch das
seine
ist
Enkel werden wahrscheinlich noch Geld bekommen.
Wahrscheinlich sogar sein Hund oder alle Hunde, die nach dem Hund kommen. So, und aber das ist ja etwas, das hat sich jetzt das Team nicht. Da ist ja niemand mit vorgehaltener Waffe gekommen und hat gesagt, du musst jetzt diesen Vertrag machen. Nee. Und auch so, was ich aber eben nicht verstehe, ist das, ja, aber dann kann er ja nicht mehr 50 Millionen garantiert verdienen, sondern nur 35. Nee, sorry, das Argument bitte weiter hinten anstellen, weil das kannst du niemandem erklären. Weil ob du 35 Millionen bekommst in einer Saison oder 50 ist für einen Fan egal, weil es ist immer noch mehr Geld, als der jemals in seinem Leben machen wird.
Ja.
Du kannst auch auf Owner-Seite, darfst du niemals sagen, ja, aber dann geht uns Geld verloren. Guckt bitte auf euer Konto, da ist genug drauf. Ihr müsst ja schon immer freischaufeln, damit noch Geld auf das Konto passt. Mhm. Also auch da finde ich, vorsichtig sein, was die Argumentation angeht, weil sonst versaust du es dir, was die Glaubhaftigkeit angeht.
Also was mich ja auch tatsächlich beschäftigt, ist die Tatsache, dass die MLB, die Owner, einen Salary Floor vorgeschlagen haben. Und du hast gerade von den Marlins gesprochen, dass die Marlins, die Pirates, die Royals auch, dass die dann durchaus dann in den sauren Apfel beißen müssen und einfach 40, 50, 60, 80 Millionen Dollar mehr zahlen müssen ab nächster Saison. Das aber von den Ownern gemacht wird. Also es ist ja nicht so, als ob die an irgendeiner Weise jeden Cent umdrehen müssen, sondern sie sind sehr, sehr profitable Unternehmen. Und dass die MLB jetzt sagt, wir machen einen Salary Floor, 171,2 Millionen Dollar im Jahr wird euer Team ausgeben. Das ist für mich eine sehr, sehr spannende Nachricht, dass die Owner gesagt haben, ja gut, mit dem Angebot kannst du reingehen.
Ja, und jeder, ne, wie du selber gesagt hast, also es scheint ja, also auf beiden Seiten, es kommt auch noch, das hatte ich jetzt im letzten Buster Only Podcast gehört, es scheint ja so zu sein, dass tatsächlich beide Fronten geschlossen sind. Also die Owner scheinen eben nicht dieses Small Market gegen Big Market und wir lassen hintenrum mal sagen, ja, dass die Yankees einen Salary Floor haben wollen, ist ja klar, aber was mache ich denn als Kleiner und jetzt füge hier die Pirates, Marlins, Orioles, was auch immer ein? Das scheint es nicht zu geben. Genau wie andersherum dieses, hey, ob jetzt Kyle Tucker 60 oder 35 Millionen, das ist mir als, ich komme gerade aus der AAA und spiele ein halbes Jahr, ist mir das eigentlich egal. Deswegen möchte ich dann doch schon auch einen Salary Floor und vielleicht auch einen Salary Cap annehmen. Das gibt's ja anscheinend auch nicht. Also die Player Union sowohl als auch die Owner, die scheinen sehr geschlossen gegeneinander zu stehen, was es dann, glaube ich, für Verhandlungen umso schwieriger macht.
Ja.
Wenn beide sehr geschlossen auftreten, finde ich, vom Außenbild, was man so wahrnimmt.
Ja. Eine Vergleichsstatistik noch, die MLB dann auch auf MLB.com dann vorgetragen hat. Seit 2012 hat ein einziges Small Market Team die MLB gewonnen. Das waren die Royals 2015. Die NFL hatte 5 Teams seit 2012, die Small Market Teams waren, die Meisterschaft gewonnen haben, in der NBA und NHL sogar 7 Teams, die Meisterschaft gewonnen haben.
Und die arbeiten alle mit Hard Salary Cap, ne?
Arbeiten mit Hard Salary Cap, kein Salary Floor. Aber das brauchst du dann auch nicht, wenn du die NHL zum Beispiel, das sind alles Pfennigfuchser zum Beispiel. Wenn du da mit einem Salary Floor arbeiten würdest, das ginge gar nicht. Zwischen Salary Floor und Salary Cap wäre dann wahrscheinlich überhaupt kein Abstand. Also, die MLB und die MLBPA verhandeln momentan, es gibt noch kein weiteres Angebot. Rob Manfred hat gesagt, natürlich hat er Angst vor einem Ausschluss der Teams. Also, ich bin fest davon überzeugt.
Er will es auch nicht rausschlossen.
Was?
Er will es ja auch nicht ausschließen, dass es gibt.
Ja, genau. Er sagt, er kann es nicht ausschließen, er hat Angst davor. Das ist natürlich eine Drohgebärde. Aber ich glaube trotzdem, dass die Angst der Owner da relativ präsent ist, dass man sich hier ins eigene Knie schießt. Und auch die Spieler werden irgendwann merken, Leute, wenn nächste Saison keine Spiele sind, unser Marktwert wird dann in den Keller gehen.
Die Streikkasse ist voll. Ja. Ja, die Streikkasse ist voll. MLBPA hat genug Geld gesammelt, dass gerade die Spieler, die es nicht können, Geld bekommen würden. Was aber viel wichtiger ist, wir haben ja jetzt gesagt, die letzten Jahre hat sich Baseball in die richtige Richtung entwickelt. Ein großes Thema, was aber immer noch ansteht, ist, wie schaffen wir das, dass die Fernsehrechte revolutioniert werden, dass eben jemand, ich hatte jetzt jemanden, der auf der Staatsgrenze zwischen Ohio und Missouri lebt und einfach gar kein Spiel gucken kann, weder von Cleveland noch von St. Louis, also der immer da steht, das ist der Wahnsinn, ich habe einfach nicht die Chance, Baseball zu gucken, wann ich möchte, und eben durch die Pleite von diesem hier, wie hießen sie noch, nach dieser Sportsnet-Dings da, ne? Nachdem Diamond Sports Group, Diamond Sports Group, nachdem quasi auf sich aufgelöst haben, hätte man jetzt ja die Chance zu überlegen, und wie bekommen wir es hin, dass wir auch den Small- und Little-Market-Teams eine TV-Präsenz anbieten oder eine Streaming-Präsenz anbieten, weil das eben durch diese ja weggefallen ist, denn ganz ehrlich, um die Yankees, um die Red Sox, um die Cubs und was auch, selbst die Mets und die Dodgers, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die werden ihre TV-Deals bekommen, ja. Na, egal was
selbst,
ist.
Selbst die Mets
werden die bekommen. Aber eben, es geht ja darum, dass du eben jemanden, der gerne den Patriots, Guardians, Twins oder was auch immer folgen möchte, dass du die weiter in die Präsenz bringst, dass jeder hürdenlos oder mit wenig Hürden Baseballspiele gucken kann.
Barrierefrei
Spiele gucken kannst. Und ich glaube, das wäre jetzt das Thema, was als nächstes angeht. Aber nein, wir reden über, ja, Streik oder Ausschluss. Ne? Das ist Wahnsinn.
Wir haben noch etwas mehr als eine halbe Saison. 1. Dezember läuft das Salary Cap aber aus.
Die Saison geht noch durch, zum Glück.
Ja. Ja, die Saison geht noch durch. Allerdings, wie gesagt, 1994, 95 wurde 94 schon die komplette Postseason. Stell dir vor, die Postseason wird in diesem Jahr abgesagt. Also, was für eine Katastrophe.
Du weißt ja noch, du weißt, vielleicht ist es ganz gut so, weil die White Sox gegen die, wobei, wenn die White Sox in die Postseason kommen, wäre das würde ja auch eine Geschichte erzählen.
Ja, White Sox gegen Diamondbacks würde jetzt nicht die allergrößte Quote erzeugen.
Nee, aber eine geile Geschichte sein.
Also, die Verhandlungen gehen weiter. Wir werden euch natürlich hier auf dem Laufenden halten im Podcast in nächsten Wochen.
Wir streiken nicht, oder? Wollen wir einen Streik ein?
Wir haben nicht mal während der Pandemie gestreikt. Wir haben sogar während der Pandemie über Baseball gesprochen. Also bitte.
Stimmt. Ja. An uns liegt es nicht.
Nein, an uns liegt es nicht. Wir haben ein paar Verletzungsprobleme, die wir besprechen müssen. Als erstes Munetaka Murakami von den White Sox. Die White Sox, du hast es gerade gesagt, das ist wieder so eine super Überleitung. Vorhin schon mit dem, ach herrlich, ich bin heute in Topform. Munetaka Murakami von den White Sox hat eine Verletzung. Er ist erst Rookie of the Month geworden für den Monat Mai. TJ Rumfield von den Colorado Rockies ist für die National League geworden. Aber der First Baseman muss auf die Injury List und soll aber nicht ganz so lange ausfallen, oder?
Zehn Tage ist er drauf, auf der 10 Tage. Das heißt, er wird dann ausfallen. Also das ist ja klar. Aber es scheint ja so zu sein, dass die 10 Tage ausreichen. Dass er nicht auf die 15 oder sogar 60 transferiert wurde. Das ist ja schon mal er hat einen strained Hamstring. Hamstring ist Oberschenkel, ne? Nee, das ist Oberschenkel. Das kriegt man vielleicht dann schnell gelöst. Also hoffen wir es einfach, weil dieser spektakuläre Start, den er da hingelegt hat, die Geschichte darf einfach nicht jetzt schon irgendwie unterbrochen oder in irgendeiner Form abgeschlossen sein, ne? Weil die White Sox-Fans sind davon absolut begeistert, was der macht, aber alle anderen halt auch. Ne? Also ich finde das klasse, dass wieder ein japanischer Spieler kommt, der so einschlägt. Ne? 20 Home Runs jetzt bisher. Das heißt, nur Jordan Alvarez, dein guter Freund, und Kyle Schwarber sind besser.
Mein guter Freund Jordan Alvarez.
Dein guter Freund, der Jordan.
Ja, ja. Wir können einmal sagen, dass die Chicago White Sox eins der Überraschungsteams in diesem Jahr bislang sind. Sie spielen wirklich hervorragenden Baseball. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das mal sagen würde. Aber es ist wirklich so, dass die White Sox momentan wirklich richtig guten Baseball spielen. Stehen bei 33-29 im Moment auf einem Wildcard-Platz. 2,5 Spiele hinter den Cleveland Guardians. Die Stats für die White Sox sehen wirklich ganz hervorragend aus, was Murakami erwähnt, aber auch Colson Montgomery schon mit 15 Home Runs, Miguel Vargas mit 15 Home Runs. Weißt du noch, als Miguel Vargas von den Dodgers getradet worden
Gesicht,
ist und sich
das Gesicht genau. von ihm.
Es ist komplett anders jetzt bei ihm. Ja. Es sind sehr, 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 sehr gute Spieler im Moment im Lineup der Chicago White Sox und sie scheinen wirklich auf dem richtigen Weg zu sein.
Ja, überleg mal, das letzte Mal, also 2024 haben sie 32 Spiele gewonnen, da hatten wir September. Im September haben sie ihr 32. Spiel gewonnen und hatten dann schon 109 Niederlagen. Und jetzt haben sie 32 Siege und 27 Niederlagen. Also sie sind richtig, richtig, also ich würde sagen, der Umbruch ist auch noch nicht abgeschlossen. Das ist uns auch klar. Also auch da, das ist eine absolute Überraschung und ist auch viel zu früh, glaube ich, in der Planung. Aber der Weg ist endlich mal wieder der richtige. Die Leute gucken sich gerne wieder das White Sox Team an. Das kommt ja auch dazu. Das ist, es ist ja spektakulär eben mit Montgomery, mit Murakami. Also das passt einfach alles zusammen gerade. Und ich hoffe, dass er halt einfach schnell wieder zurückkommt, der gute Murakami, und dann bald wieder Home Runs schlagen kann. Weil was anderes macht er auch nicht. Schlägt ja nur Home Runs. Ist ja so seine Spezialität. Was hat er jetzt? Ein Double? Zwei Double? Was hat er?
Vier Doubles.
Viel ist es nicht. Vier schon.
Vier hat er. Ja. 48 Hits, davon 20 Home Runs. Also, wenn du eine Statistik, also wenn du einen Schnitt von knapp 40% der Hits Home Runs hast, dann ist das, kannst dir nicht so schlecht gehen.
Selbst Kyle Schwarber hat 9 Doubles und ein Triple.
Mhm, genau. Also, Munetaka Murakami muss auf die Injury List. Auch auf der Injury List ist Eli De La Cruz. Der hat ein Single geschlagen, ist dann zur ersten Base gehoppelt, ist am Montag auf die Injury List gekommen. Auch er hat eine Oberschenkelzerrung und es soll 2 bis 4 Wochen dauern, bis er wieder zurück ist. 276 Spiele hat er am Stück gespielt, Eli De La Cruz. Und Manager Terry Francona hat gesagt, das müssen wir ein bisschen beobachten und wir dürfen jetzt nicht zu überhetzen, dass er wieder zurückkommt. Eli De La Cruz ist auf der Injury List. Für ihn kommt Nummer 3 Prospect der Reds, Edwin Arroyo aus der AAA von den Louisville Bats, glaube ich, heißen die, ne? Mhm. Kommt hoch und ist in Nummer 98 der Top Prospect in der Top 100 Prospect Liste der MLB. Und De La Cruz hatte eigentlich gedacht, dass er eine Injury List vermeiden würde, aber da hat Terry Francona gesagt, so machen wir es nicht. Wir lassen den Jungen jetzt erstmal auskurieren.
Na, zumal die Reds ja auch wieder, also sie sind Letzter in der Division. Das sind jetzt mal nicht, ich darf den Namen nicht sagen. Das Team aus dem Norden von Chicago ist ja jetzt mal nicht wieder Letzter. Die sind ja mal Erster, Letzter, verlieren 10, gewinnen 10. Das ist ja egal. Aber die Reds sind ja auch mit 31-10 absolut mittendrin 31, im Playoff-Race. 31-30. Zwar 7 Spiele hinter den Brewers zurück. Wer hätte gedacht, dass die Brewers so viele Spiele gewinnen? Ich nicht. Aber sind ja dabei. Und dann musst du eben gucken, dass dann dein Starspieler gesund ist über das gesamte Jahr. Und er ist ja sehr stabil, das hast du gerade gesagt. Er hat ja sehr viele Spiele auch am Stück vorher gemacht. Dann lass ihn jetzt bitte, lass ihn jetzt im Sommer mal ordentlich ausruhen, die 3-4 Wochen, die er dann braucht. Oder lass es 6-8 sein, ist ja wurscht. Und dann greift er wieder an und dann haben sie ja eine faire Chance auf den Playoff-Platz in diesem Jahr. Ne? Trotz aller negativen Run-Differential, trotz der, wenn du die Statistiken anguckst, ist ja doch nicht mal ein gutes Team. Aber ist ja wurscht, sie gewinnen die Spiele. Und dann ist das, finde ich, völlig zu Recht, ihn auch auf die IL zu setzen. Nicht Day-to-Day, wahrscheinlich hätten sie es Richtung Ende der Saison nicht gemacht, müssen wir auch mal ehrlich sein. Sondern hätten geguckt, dass sie es vielleicht irgendwie Day-to-Day hinkriegen. Aber jetzt passt das ja, er soll sich erholen. Und bin gespannt, wie Arroyo sich dann, also wie er diese Position auch defensiv rausbringt. Ne? Weil bei De La Cruz war ja immer so, Offensive ist schon da, aber er hat ja immer einen Kinken in der Defensive drin. Vielleicht ist er sogar stabiler, wer weiß das.
Aber wir müssen dann auch sagen, die National League Central ist schon sehr, sehr tough. Und dass man mit 31 Siegen und 30 Niederlagen momentan auf dem 5. Platz darbt, ist natürlich dann auch ein Zeichen dafür, dass das hier in den nächsten Wochen wirklich sehr tough werden könnte, auch ohne Ellie De La Cruz. Auch wenn jetzt zum Beispiel die St. Louis Cardinals in den letzten 2 Wochen so langsam ihren Sinkflug wieder angetreten haben, es konnte ja auch nicht so lange so weitergehen. Ich glaube trotzdem, dass es eine sehr, sehr toughe Division bleiben wird.
Ja, meine Pirates, mein Team, was ich ja schon immer in Bettwäsche der Pirates geschlafen habe, ist ja auch immer noch dran. Das finde ich ja auch gut, obwohl, jetzt kommen wir zum nächsten Verletzten, ja auch Connor Griffin auf die IL musste, was ja dann auch nicht gut ist, ne?
Connor Griffin sieht aber nicht so aus, als ob er in irgendeiner Weise lange ausfallen würde. Er hat eine Unterarmverletzung, es soll irgendwie eine Zerrung im Unterarm sein. Er hat Schmerzen im Ellbogen verspürt, ist dann jetzt auf die Injury List gekommen, aber die Pirates haben schon gesagt, es könnte sein, dass sie vom nächsten Homestand, vom 9. Juni an, also nächste Woche, dass es da schon wieder sein könnte, dass er zurückkommt. Griffin hat mit 4 Homeruns ist er gestartet, 14 Stolen Bases in 51 Spielen, hat einen sehr schwachen Start, hat aber im Mai einen 3.06er Betting Average gehabt, 3.61er on Base, 4.59er Slugging. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Statistik. Und er ist der erste oder ist der jüngste Pirates-Spieler seit 1952, der Leadoff-Hitter geworden ist und als Leadoff-Hitter für die Pirates gespielt hat.
Der ist, also ganz ehrlich, der ist 19 Jahre alt. Dem muss man alles verzeihen. Ja. Der ist noch, eigentlich wäre der ist 2 Jahre zu früh. Aber alle erzählen, dass der eben jemand ist, der vor allem die körperliche Fähigkeit hat, so eine MLB-Saison, also eine Profisaison auch durchzustehen. Jetzt kommt eine Verletzung dazu, klar, das ist immer der Fall. Aber er tut ja dem Team auch gut. Er hat ja nicht nur die 4 Homeruns geschlagen, wenn sie irgendwie 6-0 geführt haben, sondern er hat ja auch schon wichtige Doubles, wichtige Hits gehabt. Also das ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie nur mitgezogen wird. Und in einem Pirates-Team, was eben, finde ich, auch zeigt, ja, ein Rebuild ist immer scheiße. Kann man so sagen. Also das Wort Rebuild wird ja zum Beispiel in der Bay Area, da kommt irgend so ein Team her, was auch Baseball spielt, oder versucht Baseball zu spielen, das wird da ja niemals im Mund genommen, ne? Weil das ist der Voldemort unter den Baseball-Begriffen. Der Namen darf man nicht sagen. So, aber es gibt ja Möglichkeiten, da vernünftig rauszukommen. Und das sieht man, finde ich, bei den Pirates, das siehst du bei den Cardinals, das siehst du bei den Marlins. Also es ist ja so, dass da auch ein Licht am Ende des Tunnels möglich ist. Und wenn sie den Weg weitergehen, dann kann es ja sogar schon in diesem Jahr zu Playoffs reichen. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist schon. Und Password hat ja auch mal gespielt. Also auch das, Justinson Garcia war ja auch mal auf dem Feld.
Also Connor Griffin ist auch auf der Injury List. Auf der Injury List nicht drauf ist, und das muss ich jetzt einfach mal erzählen, die Geschichte, Fernando Tatis Jr., der hat vor 4 Tagen den ersten Homerun der Saison geschlagen. Wahnsinn. Wir haben Anfang Juni, beziehungsweise er hat Ende Mai geschlagen. Er hatte 207 At-Bats ohne einen Homerun. Und hat gegen die Washington Nationals einen Homerun geschlagen, gegen Foster Griffin. Die Padres haben trotzdem 9-4 verloren. Aber jemand, der 40 Homeruns in der Saison vorher geschlagen hat, braucht bis Ende Mai. Das hat es nur ein einziges Mal in der Geschichte gegeben bislang. Das war nämlich Karl Yastrzemski. Der hatte es 1972, dass er 57 Spiele ohne Homerun hatte. Und der war noch länger ohne Homerun als Fernando Tatis Jr. jetzt hier in dieser Saison. Jemand wie Tatis Jr., dass der so lange braucht, bis er mal einen Homerun schlägt, das ist schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte.
Also genau, und es gibt ja dann, ich meine, er ist ja nun des Dopings überführt worden vor, vielleicht war er ja nur so gut, weil, also ich möchte jetzt nicht weiterreden. Nein, aber machst du dir, wenn du das jetzt so liest und wenn du dir anguckst, wie auch die Padres jetzt in den letzten Wochen Baseball gespielt haben. Als ich das dann gehört habe, ich gedacht, oh geil, jetzt kommen sie, jetzt geht's voran, und dann sehe ich deren Rekord und denke, nee, warte mal, so gut ist das jetzt aber nicht, was da los ist, ne? Mhm. Also, ich weiß es nicht, ne, weil die Padres sind im Monat Mai, ich habe hier so eine schöne Statistik, wie viel Siege denn die Teams im Monat Mai hatten, 13 Siege, 15 Niederlagen. Ist nicht schlecht. ist aber in der rechten Hälfte, also nicht in der die positiv und vor allem nicht in der Hälfte, die positiv sind, ne? So wie Blue Jays, Pirates, Mets, selbst die Mets haben einen positiven Rekord im Mai. Was meinst du denn, wer im Mai den besten Rekord hatte im Monat Mai? Was würdest du jetzt vermuten?
Ich hätte gesagt, bis vor einer Woche die Tampa Bay Rays.
Ja, es waren die Brewers, 19-7. Ja. Rays sind 18-8, also Zweiter. Ja. Und was meinst du denn, wer den schlechtesten Rekord hatte? Nein, es sind nicht die Red Sox, ich will dich nicht ärgern.
Nee, ich weiß, dass es nicht die Red Sox sind. Warte, lass mich.
Nicht die Rockies, nicht die Giants.
Die Angels oder die Royals?
Tigers. Die Tigers haben im Mai sechs Spiele von 28 gewonnen. Ja. Die sind im Mai mit einem 6-22er Rekord. Und wenn ich mir jetzt anfangen soll, vielleicht Sorgen um die Padres zu machen, weil wir haben es gerade gesagt, Tatis Jr. jetzt erst mit seinem ersten Homerun. Sie sind, was das Hitting angeht, gehören sie zu den schlechtesten Mannschaften der Liga. Sie sind, was die Runs scored angeht, letzter. Sie sind den Average und vor allem das OPS sind sie vorletzter oder letzter. Das Starting Pitching hat den 8 schlechtesten ERA in der Liga. Das Einzige, was im Moment gut läuft, und das hatten wir damals gesagt, ist das Relief Pitching. Die Defense ist okay, aber im Moment. Also sie wurden ja auch locker von den Dodgers jetzt vernascht. Ne? Also da ist ja wieder die alte Regel, die Dodgers gewinnen die NL West und danach kämpft man dann um einen Playoff-Platz und um einen Wildcard-Platz. Also ich würde langsam anfangen, mir Sorgen zu machen um die Padres.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja dieses eine große Thema rund um die Detroit Tigers. Was machen wir mit Tarek Skubal, wenn die Detroit Tigers das, so
Tigers, jetzt, ich wollte ja über die Padres geredet, aber ja, die Tigers wollte ich nämlich meine nächste Frage. Ne? So, jetzt, ich mache mir Sorgen um die Padres. So, jetzt kommen die Tigers. 6 Spiele.
Du machst dir Sorgen um die Padres?
Ja. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Padres. Bin ich
noch weit davon entfernt. Ich mache mir Sorgen um die Tigers.
Ja, um die Tigers ist es jetzt. Also hätte man mir vor der Saison gesagt, dass die 11 Spiele weg sind. 11 im Mai. Und dann auch noch vor allem gegen die Guardians, ne? Also die wir nun.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass dieser Tarek Skubal-Ausfall anscheinend wirklich, wirklich bitter wehtut. Nicht nur, dass er jeden fünften Tag, ich meine, wäre nur jeden fünften Tag auf dem Mount, aber anscheinend hat das in irgendeiner Weise was kaputt gemacht. Und es ist das letzte Vertragsjahr von Skubal. Und eigentlich sind die Detroit Tigers in einem Win-Now-Modus. Und ich könnte mir vorstellen, dass da im Moment so ein bisschen die Köpfe hängen im Tigers Clubhouse. Eigentlich geht es ja nur noch darum, zu wem geht Tarek Skubal zur Trade Deadline.
Und ist das nicht verrückt? Also wir haben da vor der Saison drüber gesprochen, dass das ja schon entscheidend ist. Dann haben die Tigers sich mit Framber Valdez verstärkt, haben ja ein deutliches Zeichen gesetzt, dass es nicht darum geht, weiter Prospects hochzuziehen und zu entwickeln, sondern wir wollen jetzt gewinnen, lieber Tarek. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, in der du werfen kannst und um Playoff-Plätze und vielleicht sogar Championships mitspielst. Und jetzt, gut, jetzt ist er verletzt, er kann gerade nichts dazu tun, aber die Offensive ist ja, das ist ja,
Framber Valdez
weiß jetzt kein Tennisvergleich, aber
Framber Valdez hat das Clubhouse vergiftet.
Mir fiel sowas irgendwann mal ein, als er da die merkwürdigen Abwürfe hatte. Ja, vielleicht ist es manchmal so, dass du zwar einen guten Spieler bekommst, aber vielleicht im Clubhouse nicht so. Das ist nicht so schön. Also ich musste auch gestehen. Ne? Und sie haben ja eine Mannschaft, wenn du dir das anschaust, sie haben ja eine Mannschaft, die mit jungen Spielern, wo junge Spieler dabei sind, also jetzt gerade ja frisch auch eben seit dieser Saison mit Kevin McGonigal, aber du hattest davor ja schon, ne? Spencer Torkelson, das ist ein verlässlicher Spieler. Du hast jetzt mit Gleyber Torres einen erfahrenen Spieler, der ja, das ist jetzt nicht der Superstar, den sie da bekommen, aber das ist ja schon jemand, der weiß, wie Baseball gespielt wird. Und dass das jetzt so zusammenbricht. Und dann ist wirklich, also, und es gibt ja Gerüchte aus den allen großen drei Markets, ne? Also bei den Mets hat er schon dreimal unterschrieben. Die haben ja auch Prospects, die sie traden könnten. Die Cubs werden ständig genannt, weil ich glaube auch da, die Cubs sind nur ein Starting-Pitcher davon entfernt, die Division doch noch zu gewinnen. Und das wäre jemand wie Tarek Skubal, wenn er gesund ist. Aber natürlich, klar, wer kann es sich leisten, ihn jetzt zu holen und nächstes Jahr verpflichten? Die Dodgers. Und dann drehe ich durch. Ja, dann will ich einen Salary Cap von 3 €. In Südkalifornien darf nicht mehr als 3 € ausgegeben werden.
Also, das darf nicht passieren, dass Tarek Skubal jetzt auch noch zu den Dodgers geht. Das Problem ist ja, dass die Dodgers dann auch noch eine tiefe Farm haben. Also, es ist ja nicht so, dass sie in irgendeiner Weise ihre Farm leer gesaugt haben, weil sie die Topspieler angelockt haben. Nee, die machen ja beides. Tarek Skubal, wir werden Ende Juli darüber sprechen, wo er hingeht. Also der hundertprozentig wird der nicht die Saison bei den Tigers beenden. Die Tigers haben nichts davon. Er wird nicht bei den Tigers einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Der Rest, ja, das wird nicht passieren.
Ja, und auch da sind wir wieder bei, ne? Die Tigers, Detroit ist ein Small Market Team oder Middle Market Team maximal, ne? Auch hier reden wir wieder darüber, welches Revenue dann der Owner dort haben könnte, und er kann es sich nicht erlauben, Skubal den Vertrag zu geben, den er ja verdient hat. Framber Valdez verdient 36 Millionen im Schnitt. Wenn ich das jetzt vergleichen würde, würde ich sagen, ja, dann müsste Tarek Skubal wahrscheinlich das anderthalb bis Doppelte verdienen, weil der einfach besser ist. Gut, sie sind jetzt von der Payroll bei $200 Millionen, das heißt, sie wären auch über dem Floor, also auch das ist ja schon mal okay, das ist das richtige Zeichen. Aber ja, die können ihnen den Vertrag einfach nicht geben, sind wir uns einig. Und dann ist es wieder etwas, ne, wieder, du holst dir gute Draftpicks und am Ende hast du leider nichts davon.
Und auch hier gilt trotzdem noch, sie sind momentan 6 Spiele außerhalb der Wildcard-Ränge, auch hier gilt noch, da ist nichts verloren. Und es sind ja auch noch 8 Wochen oder 7 Wochen bis zur Trade-Deadline, von daher,
ja, da kann auch
vielleicht sprechen wir auch Ende Juli darüber, wie toll sie inzwischen spielen und dass sie...
Ja, oder dass die Guardians endlich mal klar wird, dass sie eigentlich so nicht spielen können. Eigentlich haben sie nicht die Mannschaft, die 36-27 steht. Die müssen doch irgendwann verstehen, dass sie unseren Prognosen mal zu folgen haben. Dass sie mal den Einbruch bekommen.
Die Guardians sind ein sehr, sehr ausgewogenes und sehr harmonisches Team.
Steven Vogt kann auch gerne dann wieder. Und weißt du, was das Schlimme ist?
Manager of the Year werden, genau.
Der war im Gespräch bei den Giants und, oh Mann.
Er war im Gespräch bei den Giants?
Ja, und dann haben sie sich ja Bob Melvin geholt, weil sie ja quasi einen erfahrenen Manager haben wollten.
Sie wurden bei den Giants nicht gespielt. Andererseits nicht jeder Catcher ist vielleicht auch ein guter Manager, Kurt Suzuki. Vielleicht hat er aber auch das falsche Team momentan mit den Angels. Hast du den Homerun gesehen gegen Joe Adell?
Es geht.
Ich habe nur gedacht, das kann nur einem Team passieren. Das kann nur den Angels passieren.
Und es gab es doch auch schon bei den Angels davor einmal, dass jemand auf den Kopf getroffen wurde und war ein Double oder so. Also es gab es ja auch alles schon mal. So und
oh. Wie also auch die Situation, wer hat den Homerun geschlagen?
Ich weiß es gerade nicht. Royals-Spieler, ne? War es nicht ein Royals-Spieler?
Ja, es kann sein. Auf jeden Fall ein Spieler der gegnerischen Mannschaft schlägt einen Ball weit, weit, weit ins Outfield. Ist eigentlich kein Homerun. Joe Adell will den Ball fangen, verschätzt sich aber und der Ball knallt ihm auf den Kopf und von da aus dann geht er an die Wand und dort, wo die Homerun-Markierung ist, und ist ein Homerun. Der Ball hat nicht den Boden berührt. Ist kein Ground Rule Double, ist ein Homerun. Ja. Und das halt, es ist passiert, sowas passiert nur den Angels. Nur.
Ach, José Canseco war es, wo ich das gesehen habe.
Ja, genau.
Der hatte das auch mal. José Canseco, weil ich bin gerade auf der Angels-Seite. Nicht, dass ihr denkt, das kommt aus dem Kopf. Ich bin gerade auf der Angels-Seite.
Ich meine, Joe Adell kann auch seinen Enkeln dann erzählen, Leute, mir ist was passiert, was nur José Canseco vorher passiert ist. War ja kein dahergelaufener Spieler, ne?
Ja. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, Mensch, und dann musste ich mich zurückerinnern. Jetzt hatte ich ja auch Urlaub und ein bisschen Baseballpause. Die Angels sind auch schon wieder weit weg von dem, dass man gesagt hat, Mensch, es sei ja mal ein bisschen, ne, Mike Trout wieder richtig gut drauf, aber puh, ist das wieder alles nicht schön.
Eis Hopfen und Mais.
Wobei, sie haben mehr Siege als ein Team, das an dem Norden von Kalifornien steht, ich glaube, oder?
Nee, weißt du, wer auch mehr Siege hat als ein Team? Nein, nicht der einen, genau die gleichen Siege. Aber die Colorado Rockies, die durchaus momentan einen ganz ordentlichen Baseball spielen und, wie gesagt, mit TJ Rumfield Rookie of the Month haben vom Monat Mai.
Wir wurden gefragt von einem Hörer. Wir haben ja vor der Saison das Interview mit dem neuen General Manager, wie heißt er noch? Finde ich gleich. Also, ne, die Rockies haben ja einen neuen General Manager, der vorher bei den Cleveland Browns, also in der NFL gearbeitet hat, der im Moneyball aufgetaucht ist und dann so, was ist denn jetzt, da wurden wir gefragt, was ist denn so die Meinung zu den Rockies, und ich habe dann geantwortet und habe gesagt, die Rockies spielen wieder ernsthaften Baseball, und das als Kompliment gemeint, also nicht als die reißen sich mal zusammen, sondern ich glaube, die Rockies haben, oder die Rockies versuchen jetzt eine Identität aufzubauen, die sie lange Jahre nicht hatten, und das Paul führt halt dazu, das führt halt dazu, dass sie, die sind noch nicht dabei, irgendjemanden da oben zu ärgern, also weder die Dodgers noch irgendeinem anderen Playoff-Team, aber sie haben jetzt auch schon 24 Siege und es sieht nicht aus, als wenn da wieder nur Leute rumstümpern, sondern es sieht nach ernsthaftem Baseball auf und sie haben eine Idee, was sie machen wollen. Deswegen, und sie geben wesentlich weniger Geld aus, als das Team, was sie selber Anzahl an Siegen hat, und stehen auf gleicher Ebene, also auch da schlau gemacht, deswegen, ja. Rookie of the Year ist immer ein gutes Zeichen. Rookie of the Month hast du immer Spieler dabei, die herausragen können. Wir wissen aber auch, Pitching ist halt ein Riesenproblem bei den Rockies. Das wird auch immer so sein. Damit musst du halt leben. Aber du spielst ja auch 81 Spiele auf anderen Plätzen. Also daher passt. Und deswegen, also für die Rockies habe ich nur Lob.
Wir müssen nochmal zurückkommen zu den Padres.
Sehr gerne.
Weil die haben nämlich Nick Castellanos DFA'd.
Stimmt, heute Morgen, ne?
Heute Morgen. Die Padres haben, als er von den Phillies entlassen worden ist und dieses Jahr noch 20 Millionen von den Phillies bekommt, haben sie ihm einen Vertrag zu einem Mindestgehalt von $780.000 angeboten und haben gesagt, wir versuchen es einfach mal. Aber General Manager der Padres hat gesagt, wahrscheinlich kam er, beziehungsweise Craig Stammen hat das gesagt, der Manager, wahrscheinlich kam er damit nicht klar, dass er kein Everyday Player mehr ist, dass er zwischendurch mal zweimal gespielt hat, dann wieder zweimal auf der Bank gesessen hat, dann einmal gespielt hat, dann wieder auf der Bank gesessen hat. Damit kam er wohl nicht klar. Sie haben ihn designated for assignment. Und er hat tatsächlich keine guten Statistiken gehabt. Ist im letzten Jahr eines 5-Jahres-Vertrages mit den Phillies. Die haben ihn, wie gesagt, auch schon entlassen. Und haben ihn jetzt, warte, wen haben sie geholt? Auf jeden Fall hat Castellanos ein 191er Betting Average gehabt. Und das ist einfach nicht genug.
Samard Taylor haben sie hochgezogen, ja, glaube ich, genau, für ihn an dem Tag. Auch hier zeigt sich wieder, Baseball ist nicht die Jahre, die du spielst, wichtig, sondern wie du jedes Jahr spielst. Ich vergleiche mal so ein bisschen mit Justin Turner. Und Justin Turner war für die Dodgers damals unfassbar wichtig, obwohl er nicht jeden Tag gespielt hat. Justin Turner war für die Blue Jays für die Red Sox sehr, sehr wichtig, obwohl er nicht mehr jeden Tag gespielt hat, weil seine Arbeitsethik,
unfassbare Clubhauspräsenz.
Genau, Clubhauspräsenz und seine Ethik, seine Arbeitsethik, der nimmt diesen Sport ernst, verliert aber nicht seine Persönlichkeit darüber, nimmt es zu verbissen. Und bei Nick Castellanos, da hatte ich immer das Gefühl, dass er ähnlich so ein Typ ist, bei den Phillies. Ich glaube, der hatte ja dann auch seinen Zenit schon überschritten. Er war nicht mehr derjenige, der das Clubhaus dominiert hat. Da gibt's halt Bryce Harper, der das dann macht. Und mit der Rolle ist er nie zurechtgekommen, habe ich das Gefühl dann. Und dass er mit einer Dose Bier in Duckout geht, das ist einfach ein Unding. Wir reden immer noch über Profisport. Das kannst du einfach nicht machen. Das kannst du machen, wenn das Spiel zu Ende ist. Und wenn du meinst, es ist lustig, dann ist es okay, aber das kannst du nicht während des Spiels machen. Ja. Und jetzt merkt man ja, dass eben, ja, er anscheinend nicht damit zurechtkommt, dass er nicht mehr der Typ ist, der er mal vor 5 Jahren war. Ja, ein bisschen schade, die Geschichte dann. Aber ja, es ist. Er wird's
ja verkraften. Aber er soll jetzt auch kein Typ sein, der wie Justin Turner, und dieser Vergleich ist insofern unpassend, weil Justin Turner, wie gesagt, eine unfassbare Clubhauspräsenz hat. Ja. Der spielt ja jetzt noch in Mexiko, Justin Turner, habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass der wirklich alle Spieler um sich rumgeschart hat. Und so ein Typ ist Nick Castellanos nicht. Und er scheint dann auch jemand zu sein, der dann relativ öffentlich bekundet, wenn ihm was nicht passt und wenn ihm seine Rolle nicht passt. Und ich bin gespannt, ob er nochmal einen Club kriegt dieses Jahr und ob sich da jemand findet.
Genau. Bin ich auch gespannt, weil eben, wenn seine Statistiken wenigstens gut werden und er nur ein Idiot ist, dann kannst du ja versuchen, das irgendwie zu kaschieren. Aber wenn ihm beides
nicht hinhaut. Dann hätten die Padres ihn nicht designated for assignment.
Genau, ne? Wenn beides nicht hinhaut, dann hast du schwierig, weil, ne, wo soll er jetzt hin? Also, zu den Mets? Nee, die haben andere Probleme. Die brauchen nicht noch Nick Castellanos. Zu den Marlins? Nee. Die haben junge Spieler, der brauchen sie nicht. Irgend so einen Typen, der meint, er würde spielen, nur weil er halt schon immer gespielt hat. Also ja,
es wird, glaube ich, nicht so einfach. Wann haben wir eigentlich angefangen? Wann haben wir eigentlich angefangen, die Mets jedes Mal zu dissen? 2013, oder?
Ich glaube nach The Dark Knight, oder? Also
ja.
Nach der Saison,
meine ich. Das war eine coole Zeit damals. Also die 2015er Saison der Mets war fantastisch.
Ja. Ich glaube, danach ging es, glaube ich, los, weil wir da erstmal festgestellt haben, was es eigentlich bedeutet, Mets-Fan zu sein, weil wir uns ja dafür begeistert haben, wie gut sie waren und wie schnell sie, wenn es dieses mit dem Hintern einreißen, was du vorne aufgebaut hast, gibt als Team, dann sind es ja die Mets. Also, und in kürzester Zeit von wir kaufen alles, was bei Reinigung von Bäumen ist, zu, wir gucken, dass wir rebuilden, hast du so auch nicht häufig.
Ja. Zwei Nachrichten haben wir noch zu Pitchern. Eine Nachricht hätte ich gerne noch erzählt, die Minnesota Twins haben Simeon Woods Richardson designated for assignment. Ist gestartet mit 12 Spielen, in denen er einen 7,74er ERA hatte. 7 Niederlagen, 41 Earned Runs in dieser Zeit, waren beides Spitze, leider die schlechte Spitze in der MLB, hat insgesamt ein 4,76er ERA in seiner Karriere. Ich habe ihn zweimal letztes Jahr tatsächlich kommentiert und zweimal habe ich gedacht, ich glaube, das ist ein guter Pitcher, aber er trifft manchmal seltsame Entscheidungen, beziehungsweise manchmal kriegt er ein bisschen was um die Ohren. Die Blue Jays haben sich seiner jetzt angenommen.
Die haben ihn jetzt übernommen, ne?
Ja. Für Cash Considerations und bekommen Simeon Woods Richardson. Und die Blue Jays sind ja durchaus mal ein Team, was sich Pitching Prospects oder vielleicht verlorenen Pitchern annimmt. Alec Manoa ist zum Beispiel so ein Beispiel, obwohl der, wo ist Alec Manoa eigentlich?
Der ist auch designated. Also
ja, aber vielleicht ist, sagt man dann einfach, okay, wir versuchen es jetzt einfach. Es ist ja kein Risiko für die Minnesota Twins. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn in die Bahn, vielleicht ist es was Mechanisches und vielleicht kriegen wir ihn wieder auf die Reihe.
Ja, und wenn du dann guckst, wohin er geht, ne? Die Minnesota Twins haben 29 Siege und 34 Niederlagen. Die Blue Jays haben 29 Siege, 33 Niederlagen. Mhm. Also er geht ja nicht mal zu einem wesentlich schlechteren Team, was einfach so verrückt ist, weil man vor der Saison sich das ganz anders überlegt hat. Also ich mir jedenfalls. Ich glaube, wir hatten alle die Royals und die Tigers auf Platz 1 und 2. Haben wir im Moment noch nicht. Und das gilt ja ähnlich für die American League, da war die Blue Jays ja auch wesentlich besser und nicht 8,5 Spiele schon hinter den Yankees oder und Rays gesehen. Aber mal gucken, auch da finde ich, vielleicht auch da nochmal Pitcher zu loben, da finde ich eben, naja, wenn ich als Spieler möchte, dass ich besser werde, wo gehe ich im Moment hin? Zu den Brewers. Kyle Harrison, 12 Strikeouts in dem Spiel, in dem Revenge-Spiel, wie sie es genannt haben, gegen die Giants, weil Kyle Harrison war einer der Spieler, die für Rafael Devers getradet worden sind. Und jetzt einfach bei den Brewers, ja, den Weg als Starter gefunden hat. Na, dann vielleicht passt das ja auch bei den Blue Jays mit Richardson, ne? Kann ja sein.
Simeon Woods Richardson also jetzt von den Blue Jays unter Vertrag genommen. Eine Geschichte haben wir noch und da müssen wir jemanden ansprechen, den wir in den letzten zwei Wochen nicht besprechen konnten, weil wir nicht aufgenommen haben. Aber wir müssen Christopher Sanchez erwähnen von den Philadelphia Phillies. Er hat jetzt einen Run kassiert. Die Pfeife.
Also gleich DFA.
Nach 663 Pitches, 190 Batters faced und 50 2/3 scoreless Innings hat er einen Run kassiert. Christopher Sanchez hat eine Saison bislang, die man kaum beschreiben kann. Und es war tatsächlich enorm stark, was er seit Ende April gemacht hat. Und er hat gegen San Diego gepitcht und hatte 6 Innings schon wieder scoreless gehabt und im 7. Inning gab es ein RBI-Single von Jackson Merrill und dann hat er seinen ersten Run kassiert. Nach 50 2/3-Innings, was für eine Leistung.
Also auch hier wieder, ne? Der Earned Run Average geht natürlich dann runter in der Zeit. Er ist jetzt bei 1,46. Kannst du dich erinnern, wann du letztes Mal einen Pitcher hattest, der unter 2 ERA hat? Also Garrett Crochet ist ja dazu in der Lage. Aber auch das, ne? Also eine unfassbar gute Saison und dann eben fast 51 Innings als Starting Pitcher ohne Run raus. Also das fantastisch. Und er ist da in Ich habe jetzt mein, da ist mein Tweet, was hatte Sarah Langs geschrieben? Oral Hershiser, 88 hat er 59 Innings
pitched. Ich wusste gar nicht, dass Oral Hershiser Baseballspieler war. Ich dachte immer, der wäre Schauspieler gewesen. Ist ja ein nackter
Kanone. Don Drysdale, Walter Johnson und Jack Coombs sind die, die noch länger dabei waren. Und da reden wir über 1910, 1913, 1968 und 88. Also das ist schon wow. Also das ist schon eine Statistik und das geht ein bisschen runter. Ne? Also gut, dass du es erwähnt hast, weil ich hätte es jetzt schon wieder, ich hatte es zwar in meiner Liste, aber wäre ich jetzt so nicht draufgegangen. Also das ist schon tatsächlich eine unfassbare gute Statistik von ihm.
Unglaublich. Dass du über meinen Riesengag mit war eigentlich nur Schauspieler rüber gehst.
Ich kenne nicht, ich bin nicht in Schauspielern. Erklär mir den Gag und dann ist es doof.
Mann, die Leute lachen jetzt. Der hat in Nackte Kanone 1 mitgespielt. Bei einem Baseballspiel.
Ich weiß nicht, was ich heute Morgen zum Frühstück hatte. Wie sollte ich mir denn bitte die Schauspieler von Nackte Kanone 1 merken?
Ach ja, naja.
Ich verwechsel immer noch Filme miteinander und darf das hier nicht laut sagen, weil dann werde ich entlassen.
Ja. Naja, haben wir noch was?
Mir fiel noch ein, dass japanischer Pitcher von den, ich glaube, Dodgers sein ERA auf jetzt.
Ja.
Wo sind wir? Bei 0,
7-4, ne?
7-4 oder 4-7?
7-4 wäre absurd.
Jetzt 7-4, ja, hat er. Aber er ist noch nicht qualifiziert, ne? Er ist von den Innings anscheinend noch nicht. Also er steht nicht als der Pitcher mit den meisten, mit dem besten. Da ist immer noch Yamamoto mit, oh Gott, 2,86er. Puh, was für ein schlechter
Pitcher. Shohei Ohtani, wie gesagt, mir gehen da ja auch die Worte für aus.
Weißt du, wer also Betting Leader ist, ihr, was den Betting Average angeht bei den Dodgers? Das
ist schon aber er hat einen Slump.
Ja, klar, aber der kommt da raus, der streichelt dreimal seinen Hund und dann kommt er da irgendwie wieder raus. Das ist der Wahnsinn. Ja. 420er
sehr besonderer On-Base Spieler.
Percentage. 420er On-Base Percentage. Der kommt in 42% seiner Plate Appearances auf Base. 42%.
Ist ein besonderer Spieler. Nächste Woche werden wir wieder in voller Stärke dabei sein.
Ich meine auch.
Glaube ich. Ja. Auf jeden Fall werden wir nächste Woche dann auch wieder ein bisschen länger einen Podcast machen. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet. Auf der Website justbaseball.de gibt es den Spenden-Button beziehungsweise auch in den Shownotes. Den Rest erzählt euch die Stimme von 93 jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.